I was sitting here at my desk, and I was reading news from Aleppo, and I was crying. I was watching the pictures, I was reading the tweets, and then I was crying
das
even
ist
more
sie.
Because
Anna.
I tried to imagine me in this situation.
Anna klingt sehr jung.
Ja, das ist sie. Sie ist gerade einmal Anfang 30. Dazu noch eine ziemlich zierliche, feine Person mit einem ganz zarten Gesicht, grünen Augen, insgesamt eine zarte Anmutung, aber ein absolut resoluter Wille.
I would like to transform these tears and this anger into some action. I don't want just to stand for Aleppo. I want to go to Aleppo.
Anna hat offenbar genug.
Ja, das kann man so sehen, absolut, und das ist auch verständlich. Also dieses YouTube-Video, was wir hier hören, ist der Anfang ihrer Aktion, der Civil March for Aleppo. Es ist ein Aufruf, weil sie will diese schlimmen Nachrichten, die sie seit vielen Jahren auf Facebook sieht, nicht mehr einfach nur runterscrollen und wegklicken.
Seit 6 Jahren sieht man diese schrecklichen Bilder und fühlt sich hilflos.
Ja, das kennen wir auch alle, ne? Und sie sagt, ich will diese Wut in eine Aktion transformieren. Ich will nicht nur für Aleppo einstehen, sie will nach Aleppo gehen.
Bevor wir da mitgehen, stelle ich uns mal kurz vor. Wir sind nämlich heute zu dritt im Studio. Mir gegenüber sitzen Nadine Wojcik und Caroline Pierich.
Hallo.
Hi.
Hi.
Beide nehmen uns in der nächsten halben Stunde mit auf den Marsch nach Aleppo. Ich will von Ihnen wissen, wer da mitgeht, warum, wie sich das überhaupt anfühlt, wie gefährlich das ist und ganz praktische Dinge über Essen, Schlafen, Blasen an den Füßen. Erst aber wollen wir noch mehr über Anna, die Initiatorin, erfahren. Anna hat Kinder?
Ja, 2 Mädchen. Ziemlich süße, tolle Kinder. Hanna und Mila damals, das ist Dezember, 5 und 7 Jahre alt. Wir haben kurz vor Weihnachten und es ist ziemlich trubelig in der Wohnung. Hier hören wir auch noch ihren Ehemann Tom, ein Berliner. Und auch ihre Mutter aus Warschau ist gerade da, denn Anna ist dort geboren und die Mutter kommt hin und wieder und hilft. Seit der Ehe lebt sie in Berlin. Ein Haus irrer, sagt sie da gerade scherzhaft, und das stimmt auch. Die Wohnung ist eigentlich immer voller Menschen. Die Familie lebt als WG und zuletzt war hier auch einer der Mitbewohner, Akil, ein syrischer Flüchtling.
Eine Mutter von 2 Kindern beschließt, nach Aleppo zu laufen.
Ja, warum nicht? Solche Fragen, ehrlich gesagt, ärgern sie ganz schön. Weil wenn sie ein Mann wäre, würde, glaube ich, keiner fragen, ob das möglich wäre oder nicht. Ihre älteste Tochter Hanna hat auch gesagt auf die Frage, ja, warum macht denn deine Mutter das? Weil sie es will und weil sie es kann. Und genau das ist der Punkt. Anna weiß, was sie will. Sie hat ein riesiges Netzwerk, weil sie auch einen gewissen Lebensstil pflegt, der das möglich macht. Sie hat seit vielen Jahren einen Reiseblog, den sie gemeinsam mit ihrer ganzen Familie betreibt. Sie sind einmal ums Schwarze Meer gereist, durch Zentralamerika, schlafen dort im Auto und sagen, sie sind the family without borders. Für sie gibt es keine Grenzen. Und das gilt jetzt auch hier in dieser politischen Aktion. Es ist dadurch auch vielleicht nicht erstaunlich, dass sie es geschafft hat, gemeinsam mit diesem Netzwerk innerhalb von nicht mal 3 Wochen ein Logo zu kreieren, einen Blog zu kreieren, die Route festzusetzen, zumindest erstmal schon mal bis zur tschechischen Grenze, die Demonstrationsanmeldungen vorzunehmen und auch die ersten Übernachtungen in Turnhallen zu organisieren.
Eine polnische Journalistin, die hier in Berlin lebt, hatte die Idee. Menschen, die rund 3000 Kilometer entfernt sind, zu zeigen, dass man ihnen nahe sein kann, dass man an sie denkt, indem man sich
26. grudnia ruszyli z Berlina.
So it's really happening. We are walking for Aleppo.
Berlino d'Aleppo, la rotta dei migranti.
Also wie ihr hört, die ganze europäische Presse steigt auf das Projekt komplett ein. Es scheint das Projekt zur richtigen Zeit zu sein. Nicht nur die Presse scheint es wirklich interessant zu finden, sondern auch europäische Bürger haben hier offensichtlich etwas gefunden, wonach sie gesucht haben. Endlich können wir was machen. Wir müssen nicht mehr nur hilflos zusehen. Und die Aktion ist so wahnsinnig simpel. Man braucht nicht viel, man braucht eigentlich nur gute Schuhe, denn es geht um eins, um Laufen.
So I would like to say real, real thank you for coming. Like I can't believe that the idea which I expressed 3 weeks ago like happened.
Erstmal ein riesiges Willkommen euch allen.
Da geht es los.
Ja, genau. Und es geht an einem fast schon symbolischen Tag los. Es ist der 2. Weihnachtsfeiertag, das muss man sich mal vorstellen. Wer macht sich da denn eigentlich auf den Weg? Es regnet auch noch. Wir sind auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Und der Ort ist bewusst gewählt. Es ist ein symbolischer Ort, denn er ist fußläufig von der wohl größten Flüchtlingsunterkunft Berlin.
Dann ist da also ordentlich was los.
Naja, bedingt. Also es sind so ungefähr 400 Leute da. Auf Facebook hatten sich 3000 für die Veranstaltung angemeldet. Und wir hatten ja eben Auszüge aus der Presseberichterstattung gehört. Also da ist das Ergebnis schon ernüchternd.
Everybody from the team, please come here.
Dennoch, 400 Leute, ganz beachtlich, oder?
Ja, finde ich auch. Also wie gesagt, gerade am zweiten Weihnachtsfeiertag, gerade bei Regen. Und wenn man bedenkt, das ist alles nur in 3 Wochen auf die Beine gestellt worden von einer Privatperson mit einem großen Netzwerk, also von Anna und ihren ganzen Bekannten auf Facebook. Dahinter steht erstmal keine Organisation, dahinter steht kein Geld. Und plötzlich stehen da auf dem Tempelhofer Feld Menschen aus vor allen Dingen auch Polen, Portugal, Deutschland, aus ganz Europa und möchten loslaufen. Und man fragt sich natürlich, 6 Jahre, ist es nicht ein bisschen spät?
No, oczywiście do mnie docierały cały czas głosy. No, fajny pomysł, tylko za późno.
Das ist Anna. Ich habe sie ja zu Hause besucht, so ungefähr eine Woche vor Weihnachten. Und da hatten wir darüber gesprochen, warum sie erst jetzt auf diese Idee gekommen ist. Und sie hat mir im Interview gesagt, ja, klar, also ich habe nicht nur auf Facebook viele Kommentare bekommen, auch ich selber habe gedacht, mein Gott, warum bist du nicht einfach früher auf diese Idee gekommen? Aber sie sagt auch, das nützt ja jetzt alles gar nichts. Das passiert jetzt in diesem Moment und das ist das, was wir tun können. Und auch wenn jetzt gerade Aleppo eventuell nicht mehr so stark umkämpft ist, es gibt noch 15 andere solcher Orte, die noch nicht mal Satellitenempfang haben. Das heißt, man wisse überhaupt nicht, was da los ist. Und sie meint, sie spürt, dass dieser ganze Krieg noch lange nicht zu Ende ist, dass es immer noch eine Menge zu tun gibt und dass es ihrer Meinung nach nie zu spät ist, zu handeln.
Was sagt eigentlich der syrische Mitbewohner von Anna zu der Aktion?
Der syrische Mitbewohner ist wirklich ein ganz toller älterer Herr, der fast schon wie ein Vater zu Anna ist und sich immer auch ziemlich um sie kümmert und erst gedacht hat, mein Gott, was hat die Frau da schon wieder vor? Ist aber im Nachhinein, als er es dann wirklich verstanden hat, was sie vorhat, das hat auch ein bisschen gedauert, ziemlich beeindruckt und ist auch die ersten Tage sogar mitgelaufen und hatte dann auch, weil er die Route ja selber gelaufen ist, zu Fuß in die andere Richtung, ganz praktische Tipps. Er ist damals auch im Winter gelaufen und meinte, vergiss bloß keine Mütze und kein Schal, weil wenn du dich erkältest, dann kann es wirklich schlimm um dich stehen. Andere Syrer hingegen sind interessanterweise stinksauer.
Do you think that Aleppo people now who's in siege now, they accept that? Some people, after 6 years, some people, how do you know?
Because they are talking with us, because they wrote us.
You know? They wrote you to have the, this flag and to say like, do not say...
Das sind syrische Demonstrationsteilnehmer auf dem Tempelhofer Feld, also am zweiten Weihnachtsfeiertag, die ziemlich außer sich sind, weil der Civil March for Aleppo hat sich vorgenommen, mit einer weißen Flagge zu laufen. Und es sind einige Syrer gekommen, die die Rebellenflagge mitgebracht haben und die wollen auch mitlaufen, soweit sie können, soweit das ihr Aufenthaltsstatus ermöglicht. Und es gibt einen riesigen Streit gleich zu Anfang und es ist nicht klar, wie diese ganze Situation weitergeht. Es ist ziemlich am Eskalieren und es wird dann auch ziemlich resolut entschieden, nein, die Rebellenflagge wird nicht gehisst, sozusagen nicht mitgenommen. Wir laufen unter weißer Flagge und das führt auch tatsächlich dazu, dass viele Syrer entscheiden, nicht mitzulaufen.
Also der Syrien-Konflikt, also auch Pulverfass innerhalb dieser kleinen Bewegung.
Absolut.
Dennoch geht es jetzt los, ein Friedensmarsch nach Aleppo.
Genau, entlang der Flüchtlingsroute, nur in die umgekehrte Richtung.
Das sind mehrere tausend Kilometer.
Ja, um genau zu sein, 3400.
Mitten im Winter.
Ja, wir hatten ja auch einen starken Winter, also bei Minustemperaturen. Und die Übernachtungen, die stehen teilweise noch nicht mal. Zur Not steht Zelt an.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Reportage. Bei mir im Studio sitzen Nadine Wojcik und Caroline Pierich, die im vergangenen halben Jahr immer wieder eine Gruppe Friedensaktivisten auf ihrem Marsch nach Aleppo begleitet haben. Syrien, wer kennt da das Gefühl nicht? Da ist ja immer noch Krieg, aber ich kann ja eh nichts daran ändern. Eine in Deutschland lebende Polin, Anna Albert, hat sich damit nicht zufrieden gegeben und zum Marsch nach Aleppo aufgerufen. Wir wollen jetzt hören und darüber reden, wer macht da eigentlich mit?
Man hat eben sehr starke Charaktere, weil bei so einem Marsch mitzumachen, ist ja auch nicht was irgendwie was Einfaches ist. Ja, da hat man eben Leute, die wirklich auch sehr verschiedene Vorstellungen eben davon haben, wie es aussehen soll. Ganz simple Sachen, wie schnell das Ganze vorangehen soll.
Hier hören wir Alex, der ist 29, der ist vom ersten Tag an dabei, gehört zum Orga-Team. Zum Teil fährt er mit dem Transporter vor und scoutet Schlafplätze für die Leute und plant Veranstaltungen in den größeren Städten. Und er ist so eine Art Mediator in der Gruppe.
Was heißt das? Brauchen die einen? Die laufen doch für den Frieden.
Ja, das heißt aber nicht, dass es friedlich in der Gruppe ist. Es gibt schon einige Diskussionen am Abend, weil die eben auch verschiedene Vorstellungen und Ziele haben, so viele Leute, die da sind. Also es ist ein Haufen von Individualisten, würde ich mal sagen. Alex sitzt dann im Kreis zwischen all den anderen und moderiert. Und dabei achtet er darauf, dass jeder zu Wort kommt und sich aussprechen kann, und er wertet nicht.
Das klingt eher wie eine Selbsthilfegruppe.
Also ich hätte mich da schon auch schwer getan, auf Dauer dabei zu sein. Also zum Beispiel war bei meinem letzten Besuch, habe ich 3 Stunden Diskussionsrunde erlebt. Und jeder redet 20 Minuten lang herum, wie er oder sie sich gerade fühlt, was durch den Kopf geht. Und am Schluss kommt man nicht zu einem Ergebnis. Ich habe da richtig kribbelige Füße gekriegt. Und ich bin da sogar, als sich da so ein Moment aufgetan hat, als Erste aufgestanden, was ich ja eigentlich nicht tun sollte, weil ich ja als Journalistin dabei bin und nur beobachten soll und keinen Einfluss nehmen soll. Also diese journalistische Rolle war da für mich ein bisschen schwer durchzuhalten, also die Beobachtende. Ja, hier hören wir Alex, den Master in Friedens- und Konfliktforschung, der Gruppe das Gefühl gibt, hey, jeder ist okay. Aber Alex ist selbst ganz und gar nicht mit allem einverstanden.
Es gibt eben durchaus einige Leute dabei, die eben auf jeden Fall nach Aleppo gehen möchten.
Physisch nach?
Ja. Es geht nicht unbedingt darum, nach Aleppo zu gehen. Es gibt so viel, was da eben dagegen sprechen.
Okay, wir haben Alex, also einen Friedensforscher, als Mediator. Wer läuft noch so mit?
Also sehr präsent war für mich neben Alex zum Beispiel Iris. Die hat so graue, lange Haare und tanzt Hula Hop am Morgen und hat immer ein sehr entspanntes Lächeln. Und Iris lebt in einer Kommune in Brandenburg.
Wo ist Iris da?
Also immer noch in Alexandroupolis in Griechenland.
Also kurz vor der EU-Außengrenze.
Ja, genau. Es sind noch 2 Tagesmärsche bis dahin. Und morgens sind wir hier. Es herrscht Aufbruchsstimmung. Sie haben entschieden, dass sie jetzt doch weiterlaufen, obwohl sie noch nichts wissen. Iris hat entschieden, dass sie die Gruppe verlässt. Also sie will auf keinen Fall durch die Türkei laufen. Aber ein letztes Mal hat sie sich dazu bereit erklärt, den Morgenkreis zu machen hier.
Auf Deutschlandfunk Kultur sprechen wir über den Friedensmarsch nach Aleppo. Wir sind jetzt schon kurz vor der türkischen Grenze, bereits 5 Monate unterwegs. Wie sehr hat sich die Zahl der Aktivisten denn da schon ausgedünnt?
Also jetzt in Alexandroupolis gibt es noch so einen harten Kern, einen Kreis von 17 Leuten, die noch dabei sind. Das sind Spanier, Deutsche, Polen, Argentinier. Sie werden aber immer weniger. Also in Deutschland, als sie losmarschierten, waren es so, also erst mal 400 und dann 200 Teilnehmer. Danach im Schnitt vielleicht sogar nur 20 bis 30. Es sind wenige, die konstant mitlaufen. In den großen Städten waren es dann immer mehr. Ja, die Frage ist jetzt hier in Alexandroupolis, ist, was tun wir, wenn die Türkei uns nicht weiterlässt? Ja, und am Schluss dieses Morgenkreises erinnern sich Iris und die anderen dann daran, warum sie das hier überhaupt machen.
Ein friedensbewegter Überzeugungstäter, eine Kommunardin. Was für ein Typ muss man sein, wenn man Tage, Wochen, Monate lang durch Europa läuft? Typ erprobter Aktivist oder Aussteiger?
Also die gab es natürlich auch, die Aktivisten und Aussteiger. Also von jedem Typ ist was dabei. Also Sportler und Tatkräftige und Friedensaktivisten. Aber auch diese Abiturientin aus Hamburg, Blankenese.
Oh, wie heißt du denn?
Emilia. Also ich mache sowieso viele soziale Sachen auch in Hamburg. Da komme ich her. Und habe viel auf Facebook aus Aleppo diese ganzen Videos gesehen und so.
Also Emilia wollte über Silvester nicht mit Freunden rumsitzen und irgendwie Flaschen drehen machen oder so oder auf die Knallerei warten, sondern sie wollte was Sinnvolles tun. Sie hat ihr Erspartes genommen und ist dann 5 Tage mit dem Marsch nach Dresden gelaufen. Dann waren ihre Ferien zu Ende, Schule hat wieder begonnen. Aber später ist sie dann tatsächlich nochmal wiedergekommen in Serbien für eine Woche mit Eltern und ihrem kleinen Bruder. Es sind aber auch so Leute, die sich wie Alex vom elendigen Krieg und den schlimmen Bildern aus Syrien so angefasst fühlen, dass sie nach Annas Aufruf ihren Job gekündigt haben und sich von Anfang an in die Organisation eingebracht haben.
Ich liebe den Marsch. Also in den letzten 5 Monaten habe ich so viel erlebt. Das könnte man in lockeren 10 normale Lebensjahre reinpacken. Wirklich eine Achterbahnfahrt.
Für ihn geht es darum, Hoffnung zu geben, Solidarität zu zeigen. Und ich habe ihn gefragt, warum er das überhaupt macht. Und da hat er mir von dem schönsten Moment erzählt.
In Wien, da hatte ich eben auch mit mit einem Syrer geredet und es war einfach so krass. Er hat mich so fest in den Arm genommen und hat geweint und hat mir halt gesagt, wie sehr es zu schätzen weiß, was wir da tun. Also es hat mich halt voll umgehauen. Okay, mehr als das brauche ich gar nicht unbedingt. Also wenn ich so ein Gefühl jemandem geben kann, dann ist schon extrem viel gewonnen.
Was ich bisher gehört habe, sind das Akademiker, die da mitlaufen. Stimmt das?
Ja und nein. Also ich hatte den Eindruck, dass der überwiegende Teil ein Studium hinter sich hatte oder in so angenehmen Arbeitsverhältnissen steht, dass sie sich eine Auszeit fürs Mitlaufen nehmen können. Zum Beispiel Malika, das ist eine Juraprofessorin aus Paris, die schreibt einen Roman über den Marsch. Aber da ist auch Dennis, der ist Lkw-Fahrer aus Brandenburg und der läuft auch schon ziemlich lange mit.
Am ersten Tag, du bist ja voller Hoffnung und du gehst, du machst und tust. Am zweiten Tag denkst du auch noch, ja, und dann merkst du aber schon langsam. Und den dritten Tag hast du dann schon, ich hatte so eine Blutblasen hier an den Füßen, links und rechts.
Dennis fläzt hier auf einem durchgesessenen Sofa im Unigebäude der Antifa in Griechenland. Hier schlafen sie, kochen sie, essen sie, diskutieren sie. Und ja, waschen ist schwierig, also Dusche gibt's keine. Die Männer haben sich gerade in einem Brunnen gewaschen und die Frauen sind dann zu mir ins Hotelzimmer gekommen zum Duschen. Dennis ist Lkw-Fahrer und Kranführer, der ist 38 Jahre alt. Der ist noch immer recht kräftig, aber er hat schon 15 Kilo abgenommen, seitdem er mitläuft.
Hat so ein anpackender Typ wie Dennis nicht ein Problem mit diesen ewigen Diskussionen?
Ja, doch. Das ist schon eine große Schwierigkeit für Dennis. Also da war für ihn auch das Problem, dass da lauter Vegetarier mitlaufen. Also er hat gesagt, Körnerfresser, kriegt da nichts Ordentliches zu essen. Aber er liebt dieses Gefühl des Zusammenhalts. Für ihn ziehen da alle an einem Strang und das imponiert ihm.
Ich tue das für mich und ich tue das auch für die anderen, weil ich bin der Meinung, ich muss was tun. Ja? Und wenn jeder einen kleinen Schritt macht in der Welt, sieht die Welt eigentlich ganz anders aus. Ne?
Was ist denn für dich eigentlich das Ziel des Marsches?
Das Ziel ist schon für mich mit erreicht, wenn ich andere Leute inspirieren kann. Wenn ich andere Leute sehe aus meinem Umfeld zu Hause, weil mein Umfeld zu Hause ist sehr, ich will nicht sagen kalt oder sowas, aber sind viele sehr rechts angehaucht.
Und Dennis postet eben auf Facebook und erzählt so seinem Umfeld, also seinen Leuten zu Hause, was er erlebt. Und die Reaktionen seines Umfelds sind überwiegend positiv.
Da sind wir wieder, auf dem Friedensmarsch. Und zwar seit 6 Monaten.
Klingt eintönig.
Ja, aber mach das erstmal. Also ich bin ja mal mitgelaufen, einmal in Brandenburg und später auch noch mal in Tschechien. Es war richtig kalt, wir hatten einen starken Winter. Es war minus 15 Grad. Ich hatte extra meine Skihose mitgenommen, das hat ehrlich gesagt nicht gereicht. Mir war immer noch ziemlich frisch. Wir sind täglich 15 bis 20 Kilometer gelaufen. Und danach ist man auch wirklich durch.
Alexander, magst du den George Henson das Banner tragen, bitte? Nee, der ist ja Marschmaster.
Es gibt in dieser ganzen Eintönigkeit auch gewisse Routinen. Und zwar werden jeden Morgen die Flaggen verteilt. Die Flaggen sind ja mit das Wichtigste des ganzen Marsches. Die weißen Flaggen mit dem Logo Civil March for Aleppo. Am Anfang läuft das auch alles noch ziemlich gut deutsch organisiert. Wir haben angemeldete Demonstrationen, eine klare Route, wir haben eine Polizeibegleitung. Ab Tschechien wird es echt noch mal komplizierter. Die Polizei ist eher hinderlich. Die Gruppe muss sich immer wieder überlegen, wo laufen wir lang, wie laufen wir lang. Es gibt keine Polizeibegleitung mehr. Auf der Straße ist es teilweise echt gefährlich. Man verläuft sich im Wald. Also es ist wirklich, wirklich nicht einfach, bis nach Aleppo zu kommen.
Fantastic cheesecake, frozen one. Excellent.
Ich höre frozen. Hier scheint es irgendwie logistische Probleme mit dem Essen zu geben.
Ja, da hatte ich mir vorher gar keine Gedanken drüber gemacht. Also wenn man Essen im Wagen transportiert und es ist minus 15 Grad, dann friert das. Und ich hatte das interessante Erlebnis, eine gefrorene Olive zu lutschen. Auch das gehört zum Marsch. Aber es gibt zum Glück auch noch einen Gaskocher und es wird dann auch noch ein Tee gekocht und vielleicht auch noch mal eine Suppe aufgewärmt. Aber ehrlich gesagt, und das hat mich dann doch ganz schön beeindruckt, so richtig satt wird man, glaube ich, auf diesem Marsch nicht. Und wenn man wirklich nicht nur für 1-2 Tage mitläuft, sondern für Monate, ist das schon eine ganz schön harte Kost. Und ich glaube, nicht wenige haben nicht wenig Kilo abgenommen.
Genau.
nochmal zurück nach Deutschland.
Das ist Herr Weigel, der Bürgermeister von Schönfeld, unser Gastgeber heute Abend hier. Und ich denke, wir erstmal einen herzlichen Applaus begrüßen.
Eine wichtige Frage ist ja auch, wo wird hier eigentlich geschlafen auf dem Marsch? Hier sind wir gerade in einer Turnhalle. Auch das muss ja im Übrigen organisiert werden. Und ich bin ja in Deutschland und Tschechien mitgelaufen und habe dort vor allen Dingen Turnhallen mitbekommen. Später schlafen die Märschler auch mal in der Kirche, sogar mal in der Burg, in Kindergärten, Schulen, bei Privatleuten und mit steigenden Temperaturen dann auch zunehmend im Zelt.
Eigentlich Luxus, wenn man überlegt, wie Flüchtlinge vielerorts übernachtet haben und behandelt wurden bzw. werden. Ich denke da an die Bilder vom August 2015 im Bahnhof in Belgrad beispielsweise, wo sich die Menschen um Lebensmittelspenden geprügelt haben. Oder als Ungarn den Zaun gebaut hat, die über Monate Gestrandete an Flüchtlinge, die auf Züge aufspringen und.
Da muss man auch wirklich betonen, das ist den Märschlern auch klar. Also es geht hier um Symbolik und ich habe sie auch mehrfach den einen oder anderen während des Marsches gefragt, sag mal, kannst du dir das jetzt besser vorstellen, wie die Flüchtlinge sozusagen unterwegs gelitten haben, und wirklich fast alle haben gesagt, das kann man doch eigentlich gar nicht vergleichen.
Sie hören die Reportage im Deutschlandfunk Kultur und bei mir im Studio sitzen heute Nadine Wojcik und Caroline Pierich, die im vergangenen halben Jahr immer wieder eine Gruppe Friedensaktivisten auf ihrem Marsch nach Aleppo begleitet haben. Caroline, jetzt würde mich interessieren, ob die Aktivisten auch echten Flüchtlingen begegnet sind. Für die laufen sie ja auch.
Ja, das sind sie. Und mich hat auch sehr interessiert, was die Syrer dazu sagen zu dem Marsch. Anfangs am Tempelhofer Feld, noch bevor sie losgegangen waren, haben wir ja schon gehört, da gab es einen handfesten Streit, ob der Marsch mit der Rebellenflagge geht oder eben nicht. Aber mir sind auch Syrer begegnet, die sehr, sehr positiv auf den Marsch reagiert haben. Zum Beispiel in Wien und Treichskirchen habe ich welche getroffen. Die hatten nämlich auch einen Marsch schon hinter sich, und zwar der aus der entgegengesetzten Richtung, nämlich aus Syrien bis nach Treichskirchen, also zu diesem ersten großen Flüchtlingsauffanglager von Österreich. Und die sind eben nicht freiwillig gekommen. Und Mohannad, der hat sich für einen Tag angeschlossen und war dankbar für die Solidarität, die er gespürt hat.
Ich weiß nicht, wie können als Syrer, wie können wir diese Leute helfen, weil wir sie gehen nach Aleppo und sie machen sehr viele für uns.
Mohannad macht sich aber auch Sorgen, also weil es nämlich verdammt gefährlich ist, wenn sie tatsächlich bis nach Syrien gehen.
Actually, in my view about what I think about the marching, civil marching.
Das hier ist Adnan. Adnan habe ich in Griechenland getroffen, in Alexandropolis. Da waren die Leute vom Marsch schon alle aufgebrochen ins nächste Dorf Richtung Grenze. Ich habe mit ihm geredet und er arbeitet im Kinderheim in Alexandropolis für geflüchtete Kinder. Adnan ist seit anderthalb Jahren in Griechenland. Er sagt, er weiß nicht, was als nächstes passieren wird, aber er war glücklich, hier diese Leute vom Marsch zu treffen und von ihnen zu hören. Denn er sagte, der Marsch wird den Krieg in Syrien natürlich nicht beenden. Aber irgendjemand, sagt er, schert sich wirklich um uns. Und die Leute vom Marsch, die geben uns Hoffnung, und das sei mehr als genug, sagt Adnan.
We are human, we are not from another universe. Okay, there is the people, they think about us.
Und jetzt sitzen diese Leute seit Mitte Mai kurz vor der türkischen Grenze fest. Wie geht es denen überhaupt? Und hatte einer einen Plan B?
Also wie es denen geht, das kann ich dir kurz so beantworten. Die sind durch, also psychisch und physisch. Sie stehen vor der Grenze, können nicht durch die Türkei. Und das ist das Schwierigste momentan, wie es jetzt weitergeht. Da lasse ich jetzt mal Alex sprechen.
Momentan ist alles möglich. Ich denke, dass es einige Leute gibt, die durchaus den Zusammenhalt auch suchen, denen das eben auch extrem wichtig ist. Wenn wir zum Beispiel eben nicht in die Türkei gehen könnten, dass wir uns dann eben überlegen, was gutes alternatives Ende wäre. Es gibt Leute, die eben sagen, okay, lass uns in den Libanon zum Beispiel fahren.
Nadine, Sie waren jetzt gerade nochmal auf der Facebook-Seite der Aktivisten. Mhm. Haben wir irgendwas verpasst?
Also online ist gerade echt eine Menge los. Also die Diskussionen, die laufen so heiß wie eigentlich Dezember 2016, als es losging.
Also es geht ja darum, was wollen wir mit diesem Marsch machen? Wollen wir wirklich nach Aleppo gehen, wirklich dann dastehen, und was machen wir dann da? Oder ist der Weg das Ziel? Wollen wir Begegnungen haben zwischen Mensch und Mensch? Ja. Das sind diese großen Themen, die sie diskutieren.
Absolut. Und es gibt auch einen, der hat diese ganzen Diskussionen und dieses Rumsitzen und Diskutieren nicht mehr ausgehalten. Das ist ein Franzose, Antoine, der ist einfach losgeprescht, ganz auf eigene Faust, ist alleine losgelaufen durch die Türkei, ist auch fast jetzt kurz vor der syrischen Grenze. Und auch hier gab es online eine riesige Diskussion. Er hat gesagt, ey, schick mir doch die Flagge, ich bin fast da. Und
Die sagen, nö, du kriegst die Flagge nicht, weil richtig, wir dürfen das hier nicht machen.
Ja, und man muss sagen, die sind ziemlich zerstritten gerade auch.
Okay, ich frage mal ganz kurz die anderen drei Helden ab. Was macht Anna gerade?
Also, weil sie so lange gewartet haben auf eine Genehmigung, ob sie in die Türkei kommen oder nicht, haben sie beschlossen, okay, dann lass uns doch mal die griechischen Inseln anschauen. Wie geht's den Flüchtlingen da? Da war Anna noch mit dabei auf Lesbos und ist dann erstmal nach Hause geflogen, wo sie ja auch wirklich lange nicht mehr war. Sie hat ja diese beiden Kinder und organisiert jetzt von zu Hause aus, von Berlin aus, wie es weitergehen soll, eventuell im Libanon.
Was macht der Mediator Alex und Dennis, der Lkw-Fahrer?
Also soweit ich das weiß, es sind Alex und Dennis beide noch vor Ort, also unten im Süden, kurz vor der Grenze. Und Dennis hat vor kurzem einen Spendenaufruf gestartet, weil dem ist nämlich auch das Geld ausgegangen. Und er hofft jetzt auf Spenden, dass er eben noch weiter dabei bleiben kann.
Also zu Dennis und Alex gehören wohl noch vier weitere. Also insgesamt besteht der Marsch gerade tatsächlich nur noch aus 6 Teilnehmern, die jetzt auf der griechischen Insel Samos sind und schauen, wie es jetzt weitergehen soll.
Da waren es nur noch 6. Am Ende fällt der Friedensmarsch, so mein Eindruck, dann doch ganz schön auseinander. Die Frau, die die Idee hatte, wurde in den vergangenen Monaten auf Facebook als blauäugig und eigennützig beschimpft. Wenn sie entführt wird, ist das Geheule wieder groß, hieß es da. Die Initiatorin wirkt, als ob sie kurz davor ist, hinzuschmeißen. Einige Aktivisten sind abgereist. Ein Teilnehmer aber, den die Gruppe offiziell ausgeschlossen hat, wird in ein paar Tagen vielleicht tatsächlich Aleppo betreten. Der harte Kern steckt seit Wochen an der türkischen Grenze fest. Irgendwie ist das ja auch ein Sinnbild, zumindest was Europa angeht. Hier endet zumindest politisch die EU. Hier endet also auch der Marsch. Ist er damit für Sie gescheitert?
Für mich nicht. Ich teile die Ansicht derer, die sagen, wir tun was im Kleinen. Wir schaffen Aufmerksamkeit im Kleinen für den Krieg, bilateral zwischen Mensch und Mensch. Wir unterhalten uns mit verschiedenen Leuten in Europa über Ängste und rücken mehr zusammen.
Nadine?
Ja, also man müsste halt wirklich einfach fragen, wie definiert man hier Erfolg? Und ich glaube, es war tatsächlich vielleicht wirklich nie das Ziel, physisch nach Aleppo zu kommen, sondern wirklich einfach mit diesem Marsch, und wir hatten es ja auch schon mal gesagt, der Weg ist das Ziel, dass man wirklich eine Solidarität mit den Menschen vor Ort kundtut. Und ich glaube, da haben sie wirklich ziemlich viel erreicht. Also wir hatten ja tatsächlich 3000 Teilnehmer des Marsches, 3000 Leute sind mitgelaufen von insgesamt 60 Nationen.
Und was hat das Ganze gebracht? War das ein großer Selbstfindungstrip oder hat das was verändert?
Also auf politischem Weg, institutionell hat es sicherlich nichts verändert, aber hier würde ich trotzdem mal ganz gerne Dennis, den Lkw-Fahrer, sprechen lassen.
Und das wäre für mich nicht nur ein Traum, sondern ein Wunsch, dass viele Leute wirklich diesen Step machen nach vorne. Ja. Mhm. Dass sie viele Leute versuchen, anderen Leuten zu helfen. Das ist schon eine Message, die geht dann nicht nur nach Syrien, sondern nach links und rechts. Und das gilt im Alltag genauso. Ne? Wenn du die Möglichkeiten hast, die Leute unter die Arme zu greifen, warum nicht?
Würden Sie so weit gehen und sagen, dass dieser Marsch nach Aleppo eine neue Art der Friedensbewegung ist?
Also neu? Nee. Also ein Friedensmarsch als Protestform, das ist ja schon fast so alt wie die Menschheit. Aber echte Menschen, also dieser Versuch, echte Menschen aus dem Internet auf die Straße zusammenzubringen, das ist neu. Also es ist nicht nur, wir machen einen Klick und sagen, ach, wir sind ja so traurig und dann ist gut, sondern wir bewegen wirklich was, nicht mehr nur im Netz, sondern wir bewegen uns und uns als reale Menschen auf der Straße.
Ja, und das ist eine wirklich große Gruppe von bis zu 3000 Menschen insgesamt über einen Zeitraum von 6 Monaten so lange einen Protest durchgeführt haben, das finde ich doch schon wirklich erstaunlich. Und das ist, habe ich so auch erstmal noch nie erlebt und begleitet.
Herzlichen Dank, Nadine, Caroline. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Eindrücke und vor allem für Ihren langen Atem.
Ja, es war ja bitte, auch tatsächlich mit körperlicher Anstrengung verbunden, aber es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht.
Ja, kann ich nur unterstreichen.
Wenn Sie die Reportagen von Nadine Wojcik, Caroline Pierich und auf einer Station war auch unser Volontär Sandro Schröder dabei oder die heutige Sendung hören möchten, Sie finden alles auf deutschlandfunkkultur.de. Nächste Woche hören Sie dann hier eine Reportage darüber, was es heute heißt, Polizist zu sein. Wir drei hier verabschieden uns, wünschen viel Spaß bei Sein und Streit. Machen Sie es gut, sagt für die Reportage Eberhard Schade.